Das ist «Fernbeziehung», der transatlantische Podcast mit dem Simon und dem Jens.
Hey Jens, hallo.
Simon, salut.
Hoi.
Was hast du für ein Datum in der Schweiz?
Ich muss gerade mal schnell schauen. Der 10. Juli, es ist ein Sonntag. Hallo, bin ich mir nicht so sicher.
Sind wir noch am gleichen Tag?
Ja, stimmt. Es ist 10:30 in der Abend bei mir. Also wir schaffen es gerade noch wahrscheinlich, heute fertig zu werden. Aber ich bewundere da mit grossen Augen den wunderbaren neuen Hintergrund bei dir.
Ja, ich bin jetzt doch nach langem, nach 12 Jahren, doch auch ein Homeowner geworden. Unser Haus gekauft, gerade noch vor Zinsen ganz aufgegangen sind. Und doch 4%, aber jetzt sind sie, glaube ich, momentan 6% oder so dort umeinander.
Gratulation, wie fühlt sich das an, wenn man so hochverschuldet vor sich hinlebt und sozusagen die eiserne Hand am Hals hat?
Ich meine, es ist super. Ich meine, ich habe noch nie in der Schweiz. Dass man in der Schweiz ein Haus kauft, da muss ja dann doch bei den oberen 10'000 sein, häufig. Und dann ist es ein bisschen einfacher. Wir haben da innerhalb von einer, ich meine, es hat sehr viel innere Überwindung gebraucht, mich mal dazu dann beschließen, aber innerhalb von einer Woche haben wir uns mit dem Realtor getroffen und dann innerhalb von 7 Tagen haben wir das Haus, den Deal geschlossen und sind 14 Tage später eingezogen. Also in der Schweiz, meistens müsste ich da 3-4 Monate, müsste ich ja mindestens warten. Also das geht dann ruckzuck. Aber dann, klar, fängt dann sich jetzt verstehe ich es ein bisschen mehr, wieso das ein Konsumerland ist. Ich meine, oder wieso Homeownership so wichtig ist für die Wirtschaft. Weil, wenn du ein Haus einziehst, die Häuser, die haben so viele verschiedene Sachen, die du brauchst. Das ist ja nicht der gleiche Baustandard, wie man in der Schweiz hat. Oder
ja. Hat
so viele Sachen, die musst installieren und machen und tun. Also, da fließt das Geld dann zum Hosensack aus. Darum haben wir jetzt auch so eine Costco-Membership. Das ist so eine, wie sagt man dem in der Schweiz?
Cash and Carry nennt sich das.
Cash and Carry, genau. darum jetzt noch ein Schritt weiter im amerikanischen Leben sozusagen.
Ein Werkzeuggürtel hast du dazu gelegt.
Genau. Und some Power Tools.
Nice, jetzt kannst du wieder Tim Allen Home Improvement betreiben.
Genau, aber Thema Power Tools kommen wir noch drauf mit Gun Rights und so weiter.
Ja, aber erzähl doch mal, letzte Woche war ja noch Nationalfeiertag bei dir. Wie hast du den verbracht? Hast du da in deinem neuen Haus ein grosses Barbecue veranstaltet oder was ist auf dem Plan gewesen?
Nein, ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe 50-jährigen Velofahrer, der sich das Mittelgesicht ausgerissen hat, gefixt am Morgen. Und dann meine Frau hat ihre Residency angefangen. Das heisst, die kommt am Abend um 7, 8 Uhr heim. Und dann bin ich da einfach mit meinem Werkzeuggürtel rumgelaufen und habe Wände gestrichen und so weiter. Aber dann haben dann doch auch noch unsere
Grill. Also blau-weiß-rot gestrichen, meinst du?
Ja. Und dann haben doch noch unsere Grill angezündet, um ein paar Burgers zu machen. Okay. Aber nein, du sonst ist ja wie in der Schweiz am Neujahr, oder? Da ist überall Feuerwerk. Aber ich habe mich jetzt, es ist genau das Gleiche mit dem Super Bowl. Das sind so die 2 Tage, wo ich meistens mich so ein bisschen wirklich so als Fremder fühle. Kann mich nicht so ganz einleben. Aber ich habe dann doch meinen Assistenzarzt, habe ich Happy 4th of July in unserem WhatsApp-Group geschickt und dann alle Fahnen von ihren. Gewisse Leute kommen, ihre Eltern von Polen oder von dort und jenes. Es sind, glaube ich, über 14 verschiedene Nationalitäten, die da in meine Assistenten und Kollegen Univers rumfliegen. Und ich glaube, das ist gut übergekommen, so ein bisschen im Sinne von Happy 4th of July, aber eben auch zelebrieren, dass die Leute halt überall da gekommen sind. Aber es ist nicht so ein grosser Feiertag, jetzt einmal in Portland. Wenn man sich das vielleicht vorstellt. Ich würde sagen, der 1. August in der Schweiz ist fast grösser schlussendlich.
Aber ich meine für das ganze Land. Also es ist jetzt, mag ja in Portland so sein. Aber ich stelle mir vor, oder aus eigener Erfahrung, also wenn du ein bisschen mehr in den mittleren Westen gehst, so ein bisschen weg von diesen Küstenstädten, dann ist das ja doch ein riesiges Ereignis.
Ja, aber
dann wird der Patriotismus auch ordentlich ausgelebt, oder?
Ja, schon, aber ich würde sagen, der Veterans Day ist dort fast grösser wahrscheinlich. Ich meine, 4th of July ist ja schlussendlich nicht die Geschichte von den letzten 50 Jahren. Das geht ja dann weiter zurück. Und ich habe das Gefühl, die
also,
Emotionen...
kleine Quizfrage.
Wie viele Jahre haben Sie zurück? Nein, bitte, ich habe ja noch nicht angefangen zu studieren für meine Citizenship. Das kommt wahrscheinlich immer ein Jahr.
Also ich sage dir die Antwort. 246. 246. Geburtstag.
Nein, aber eben, der Veterans Day oder Sachen, die fast so in der näheren Vergangenheit sind, lösen fast größere Emotionen aus, würde ich sagen, als der 4th of July. Und dann ist es ja so, dass wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber viele Traditionen doch ein bisschen hinterfragt werden. Man sieht es ja auch mit Thanksgiving, wo so ein bisschen in der Wokeism-Kultur, wo alles ein bisschen relativiert wird. Du bist ja da mit Starbucks am Deal. Ich war im Starbucks vor 3 Tagen. Da ist immer noch so ein Flyer dort. Hat so ein Tableau, wo man Sachen aufhängen kann oder irgendwelche lokalen Events oder was auch immer. Da war so ein Flyer gewesen, bitte keine Feuerwerke lassen, weil Tiere rennen davon und Veteranen kommen PTSD, Panikattacken über und die Umwelt wird verschmutzt. Und ich soll doch bitte etwas anderes machen, zum Beispiel Mentos in Coca-Cola-Flaschen tun oder sonstige Avenues finden, wir sind halt grundsätzlich so ein bisschen in einer Zeitraum, wo halt so eine Identitätskrise schon ist. Klar, das ist in Portland mehr so, als wenn man irgendwie mit Westen geht. Das ist vielleicht sicher so, aber auch in den grösseren Städten im Midwest sind die gleichen Fragen aufgekommen. Oder wo, wer sind wir? Was kann man stolz noch sein? Was darf man zelebrieren? Wo hat es nicht irgendwo einen Engel, wo es entweder die Umwelt oder sonstige Ungleichheiten, wo man etwas zelebriert, was zu Ungleichheiten geführt hat. Und von dem her hat es schon so ein bisschen einen Dämpfer für viele von diesen Festtagen.
Ja, und gleichzeitig muss man ja sagen, auch das Jahr ist es überschattet worden, wieder durch ein Massaker, oder? Highland Park, wo sechs Leute tödlich verwundet worden sind durch einen Schütz. Das zeigt ja doch, oder, dass die Emotionen nicht spurlos an den Leuten vorbeigehen. Also offensichtlich wird es ja doch zum Anlass genommen, um extreme Ansichten verbreiten, durch gewalttätige Akte sich Gehör zu verschaffen. Wie ist denn generell so ein bisschen der Mut? Also du bist ja jetzt über 10 Jahre dort. Hast du das irgendwie können beobachten, wie sich das verändert hat in dieser Zeit? Also gerade jetzt anhand von so einer wichtigen jährlichen Feiertag. Was ist da deine Wahrnehmung?
Also das, was mir am meisten auffällt, ist, dass es jedes Mal fast so ein bisschen Saison hat für die Sachen. Meistens fängt es mit einer grösseren Schiessere ja, und dann gibt es 2, 3, die nachher nach dem nachfolgen. Ich glaube, diesmal ist es wirklich das Ding in Uvalde in Texas. Und nachher gibt es Imitationstäter oder Leute, die sich das überlegt haben und das dann schlussendlich so ein bisschen wieder der Zünder ist, der dann so ein bisschen das durchbricht. Und nachher gibt es einen riesen Aufschrei in den Medien. Es wird Headlines, alle Eltern, die Kinder haben, sind völlig verstört und zerstört und haben Angst, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Und
ja, zu Recht, oder?
Ja, sicher. Nein, sicher, absolut. Aber dann, es kommt halt wie alles momentan. Es ist alles sehr alles fühlt sich immer sehr akut an und dann verschwindet es aber auch immer sehr schnell wieder. Und für Politiker ist es, wenn es akut ist, dann müssen sie irgendetwas machen, etwas sagen, etwas, einen Stance haben und dann wird da gross aufgekocht. Aber nachher verschwindet es wieder. Oder nachher ist es wieder ruhig für ein halbes Jahr, 9 Monate, bis dann die nächste grosse Schiesserei kommt,
Ja, so lange geht es ja in der Regel nicht, oder? In Amerika, muss man ja leider sagen.
Nein, aber bis etwas kommt, was so emotional ist, dass die Medien sich entscheiden, um das jetzt der Headline machen, oder? Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, was sonst noch so ein bisschen läuft in den Medien. Oder sind wir gerade im Sommerloch?
Also ja, nicht, aber ich meine, also Entschuldigung, ich meine, das kann man jetzt nicht den Medien ankreiden, dass sie eine Schiesserei, wo 26 Kinder oder viel waren. Also bis zur Unkenntlichkeit zerschossen werden, dass sie aus dem eine Story machen, finde ich jetzt ein bisschen stossend, dass du das jetzt so ein bisschen als eine mediale Aufbauschung darstellst.
Nein, es macht mehr, wenn du sagst, dass es ja mehr häufiger passiert. Oder es passieren die wirklich emotional geladen sind. Oder wenn es mehr, also wenn da zum Beispiel 3 Leute verschossen werden und sonst viele Sachen passieren im Land, dann kommt es wahrscheinlich nicht gross in den Medien auf. Oder obwohl immer noch 3 Leute verschossen worden sind. Oder, aber wenn du 20 Leute hast und wenn es dann noch Kinder sind, dann wäre es natürlich zu Recht eine grosse Geschichte. Mein Punkt ist mehr, dass es ein bisschen in Wellen kommt, im Sinne von Public Awareness und Opinion. Schwellt es immer wieder auf, all Jahr, und danach verschwindet es aber eben auch wieder, ohne grosse Veränderungen.
Und, ja, das ist ja die Tragik an dem Ganzen, oder?
Ja, und das Problem ist, ich meine, es gibt ja schon Veränderungen, im Sinne von, dann hast du da wieder, sagen sie, ja, yes, now we put in some gun law, or now we make some background checks, oder was auch immer es ist. Aber schlussendlich ist das ganze System so kompliziert, dass du den Informationsfluss zwischen, ich meine, in der Schweiz siehst du das auch, in der Schweiz nur schon mit Covid, oder hast du im einen Kanton hast eine andere Impfregelung als im anderen Kanton und du siehst nicht, wenn du in Zürich gehst, sehen die in Zürich nicht, wie du im Kanton Schweiz, wie eine Impfung gehabt hast oder nicht gehabt hast. So rein von einem, unabhängig vom emotionalen Bereich, ist es einfach auch logistisch, wenn du so ein föderales System hast, grausam kompliziert, um etwas zu machen, das im ganzen Land gilt. Also wenn jetzt in Frankreich eine neue Gun-Law kommt, dann gilt das im ganzen Land. Oder wenn in der Schweiz, wenn der Bundesrat sagt, ja, wir wollen gerne härtere Regeln, aber es geht zurück zu den Kantonen, was ja dann häufig der Fall ist, das Gleiche mit den Abortion Rights, wo ja schlussendlich das oberste Gericht hat ja nicht gesagt, Abortion ist verboten. Die haben nur gesagt, es geht zurück zu den Staaten. Das ist das Einzige, was sie gesagt haben.
Ja, das ist so.
Und wenn du das dann wieder zurückgehst zu den Staaten, dann kann ja dann einen einfach eine halbe Stunde über die Staatengrenze fahren und dort gehen kaufen. Und das heisst, sehr viele von diesen Regeln, die dann gut tönen, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt haben sie etwas gemacht, die schlussendlich ziehen die Regeln ja dann nicht, weil man kann ja dann eben, wie gesagt, einfach in einen anderen Staat gehen. Oder...
Ja gut, dann müsste man es halt föderal regeln.
Ja gut, das ist eben wirklich schwierig.
Das ist schwierig,
dann, das ist eben wirklich schwierig, dann etwas föderal zu regeln oder und einen Background-Check haben. Ich meine, ich sehe es jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir da gerade gestern oder vor oder letzte Woche meinen neuen Fellow. Ein Fellow ist ein Oberarzt, der einfach ein Jahr mit mir zusammen ist und Genderchirurgie lernt. Und sie ist von Puerto Rico und die hat dann müssen anfangen und dann mussten sie einen Background-Check machen. Dann mussten sie einen Background-Check machen in Washington, Oregon, Puerto Rico, New York, überall, wo sie jemals ein bisschen gelebt hat und da lokal. Und das war ein riesen Aufwand gewesen. Geht mehrere Wochen, weil du eben wechselst, du kannst nicht einfach einen Background-Check, der dann landesweit gilt. Du musst dann sozusagen in jedem Staat und dann die administrativ das aufsetzen. Und wenn du so viel Waffen verkaufst wie in dem Land, das ist dann schlussendlich ein größerer administrativer Aufwand, als was man so in den Medien hört, als ein «Ah, oh, now we have this and this», und das sieht man auch in den Mass-Shootings. Oder teilweise hat es ja Background-Checks gegeben oder teilweise sind die nicht richtig gemacht worden oder sind Warnungen zu der lokalen Polizei gekommen, aber die hatten dann nicht darauf auf, hatten auch nicht die Ressourcen gehabt.
Ja gut, oder sie haben einfach gar nicht angegeben. Ich meine, es gibt ja sehr viele First-Time-Offenders, wo solche Anschläge verüben und die gehen sowieso durch jedes Netz durch. Also man wäre erstaunt, wie viele Leute eigentlich einen clean record haben, bevor sie so ein Attentat verüben.
Ja, ich habe ein Argument gehört, was ich ja selber auch immer das Argument gebracht habe, dass es ja völlig wahnsinnig ist, dass man in dem Land oder in jedem Land muss einen Führerausweis haben, um ein Auto zu fahren, aber dann zum irgendeinen Waffenkauf brauchst du in dem Sinne ja überhaupt keine Schulung und nichts. Und dann sagen Gun Advocates, sagen, ja, der Unterschied ist it's driving a car is a privilege, es ist ein Privileg, das dir gegeben wird, wo über Gun haben ist ein Verfassungsrecht. Und dann das andere, was drin kommt, ist, dass auch wenn du keinen Führerausweis hast, kannst du jedes Auto kaufen. Auf deinem privaten Grund kannst du das umfahren, wenn du 2 Jahre alt bist, ist völlig egal. Es ist nur, wenn du in Public Space gehst, dass du musst, ein Ding haben. Und dass man sagt, wenn du ein Auto kaufst, sag mal, du hast es auf deinem privaten Grund, du hast einen Mental Breakdown, obwohl du keinen Führerausweis hast, kannst du das Auto auch irgendwo in einem Mall reinfahren. Ja. Das sind halt all die Argumente, wo, man so, wo es halt dann plötzlich komplizierter wird, als was man gerade so ein bisschen offensichtlich am Stammtisch irgendwie als Meinung
hat. Ja. Ja, aber lass uns doch nochmal schnell zurückgehen auf meine ursprüngliche Frage mit dem Changing Mood im Land anlässlich von dem Nationalfeiertag. Also mir ist aufgefallen, ich bin letzte Woche, am 4. Juli bin ich in Italien gewesen, mit meiner Frau an einem wohlverdienten, verlängerten Weekend. Wir sind da in der Region gewesen, am Meer in Ligurien, wo es extrem viele Amerikaner hat. Also das ist mit Abstand die grösste Touristengruppe. Für die Amerikaner ist es im Moment sehr günstig, oder, um in Europa Ferien machen. Die kommen also wirklich in Strömen. Und was mir aufgefallen ist, in Portofino, ein unglaublicher quasi Anziehungspunkt für amerikanische Touristen, oder, haben sie am 4. Juli das ganze Dorf ausgeleuchtet mit so rot, blau, weißen quasi Leuchtgirlanden, so Lämpchen. Und haben das unglaublich zelebriert mit einem grossen Screen, mitten im Hafen vor allem, Superjachten und mit Musik und einer Bühne und Shows und what have you. Also man geht unglaublich ein auf das, oder? Und versucht den Amerikanern sozusagen ein Gefühl zu geben von Heimat und von Wohligkeit und quasi Gastfreundschaft. Mich hat das noch recht erstaunt. Aber ich frage mich, ob das überhaupt, ob das überhaupt ankommt oder ob das überhaupt geschätzt wird, ob die Leute überhaupt Lust haben, wenn sie da Ferien machen, sich mit dem auseinandersetzen und zu konfrontieren. Weil eben, der Mut hat in meinen Augen sich schon gewandelt. Also sind die quasi unabashed Patriotism-Linie, die sieht man eigentlich schon deutlich weniger, als das noch quasi Fashionable war vor ein paar Jahren. Aber eben, darum würde es mich wundern, wie du das wahrnimmst im Alltag bei dir.
Ja, ich würde sagen, es ist fast so ein bisschen ein Pendulum, oder? Wenn ich in den USA angekommen bin, mein erster 4th of July, mag mich noch erinnern, bin ich irgendeinem Mitarbeiter eingeladen gewesen, und hat fast niemand kennt, sind wir da gewesen, und alle sind auf dem Balkon am Schreien gewesen, USA, USA, USA.
Genau.
Das ist wirklich noch so ein bisschen so, wie man das vielleicht sich mehr traditionell vorstellt. Und dann in den letzten, ja, vor allem halt eben auch während dem Covid und Black Lives Matter, das und jenes, wo wirklich das so ein bisschen das Wokeism im Sinn von halt sich bewusst sein von seinem Privileg und auch gewisse Sachen hinterfragen und vielleicht nicht einfach so gerade reingehen in Patriotismus, was ja bis zum gewissen Grad wirklich auch gesund ist, zum wenn man das ja auch als individueller Mensch soll haben, wo man sich nicht nur immer alles Gute sieht, aber auch sich ein bisschen hinterfragt. Ich würde sagen, das ist ja nicht in dem Sinne etwas Schlechtes. Aber ich habe das Gefühl, es ist dann fast so ein bisschen zu weit gegangen. Das haben wir ja auch schon geredet. Ich habe das Gefühl, die Leute haben so ein bisschen die Nase voll und jetzt geht es vielleicht ein bisschen zurück in eine gesunde Balance. Ich bin nicht so pessimistisch, wie das vielleicht. Du hast mir da so einen Artikel vom Stern geschickt, von einem Expert.
Vom Spiegel, ja.
Ja, im Spiegel von einem Deutschen, der seit langem in den USA lebt, der sich jetzt da grausam hinterfragt, wieso das Land, das er so hoch gehalten hat und auch eine riesen Freude gehabt hat und gute Erfahrungen und so ein bisschen living the American dream, und wenn er jetzt desillusioniert ist, wie alles jetzt so fast ein bisschen Zusammenbrechen ist und so ein bisschen das Ende der USA, wie man es kennt und überhaupt. Ich habe da schon ein bisschen eine andere Perspektive und Meinung. Ich habe einfach das Gefühl, vielleicht in den 80er Jahren, 90er Jahren hat man vielleicht auch ein bisschen Illusion gehabt. Oder? Es ist auch eine gewisse wie du und ich das mal besprochen haben, so eben Popkultur, dieses jenes, wo man so gewisse Sachen vielleicht auch ein bisschen idealisiert hat und das Land in dem Sinne, ob sich jetzt so grausam verändert hat, würde ich jetzt ein bisschen bezweifeln. Wenn man denkt, zurück in den 80er Jahren, New York, hast du ja fast nicht können, die Straßen durchlaufen, also es war grausam wild Gewalt und es war extrem gefährlich in gewisse Neighborhoods, weil heutzutage ja nicht mehr, wirklich nicht mehr genau gleich der Fall ist. Also ich habe das Gefühl, es ist vielleicht...
Ja gut, also ich meine, das stimmt natürlich, was du sagst, oder? Aber ich meine, quasi ein Gewaltproblem oder ein Kriminalitätsproblem, das kann man natürlich nicht gleichsetzen mit der Situation, wie man sie heute erlebt, wo, ich würde sagen, viel fundamentaler geht, indem nämlich gewisse Grundfeste und Grundannahmen vom Zusammenleben so dermaßen in Frage gestellt werden, wo gewisse Grundrechte in Frage gestellt werden, wo, sagen wir, der Konflikt und die Vision Ausmaß angenommen hat, wo du natürlich in den 80er Jahren nie so erlebt hast. Also dort ist selbst in Zeiten von höchster Kriminalität in New York hast du einen Konsens gehabt zwischen Demokraten und Republikanern, wie man das Problem sollte angehen. Und dort ist es nicht primär darum gegangen, um sich die Schuld in die Schuhe schieben gegenseitig und zu sagen, ja, also ihr seid schuld, weil ihr zu soft sind, oder beziehungsweise ihr seid schuld, weil ihr zu repressiv sind, sondern hat man irgendwie versucht, zusammenzuschaffen, um eine Lösung zu finden für das Problem. Und heute ist das ja völlig undenkbar. Und ich glaube, weniger Kriminalität ist in diesem Zusammenhang weniger hoch zu gewichten als die unglaubliche Zerrissenheit und die offenen Konflikte, wo im Moment tagtäglich zum Vorschein kommen.
Ja, das ist sicher der Fall. Ich würde sagen, wie man das dann nennt, Hindsightoscope, so im Retrospekt. Ja. Wird natürlich vieles ein bisschen glorifiziert. Ich würde sagen, Demokraten sind wahrscheinlich ein bisschen mehr rechts gewesen, gesamthaft, und Republikaner ein bisschen mehr links gewesen, gesamthaft.
Ja, es hat die Mitte gegeben, es hat Zentristen gegeben.
Mitte fehlt, klar, aber ich habe die Hoffnung, dass Mitte, und das ist das, was ich jetzt momentan ein bisschen erlebe, einfach also im persönlichen Leben, im Diskurs, im Spital, auf der Straße, ich habe das Gefühl, so die Leute in der Mitte werden ein bisschen mehr vocal, weil ich habe das Gefühl, es hat ganz viele Leute, die vor allem Demokraten, vor allem wenn der Trump gekommen ist, oder ist es so ein bisschen, alle haben sozusagen müssen zusammenstehen, um sich aufregen ab allem, was der Trump macht und was die Republikaner machen. Und dann ist das Pendulum sehr, sehr weit links gerutscht und viele Leute, die eigentlich Demokraten sind, aber sich mehr so ein bisschen in der Mitte finden, in gewissen Themen, haben eigentlich in dem Sinn fast nicht können irgendwie sich äußern, weil sobald du dich auch nur ein bisschen kritisch geäußert hast, dann bist du automatisch hinterfragt worden. Und das hat sich jetzt momentan schon ein bisschen geändert, habe ich das Gefühl. Wo man ein bisschen mehr so kontroversielle Diskussionen nachher haben im Arbeiten, ohne dass man jetzt gerade als Republikaner branded wird oder cancelled wird oder das Gefühl, also ich habe das Gefühl, es hat mehr Offenheit. Die Leute sehen, dass die Division nirgends anführt. Und die Leute in der Mitte stehen ein bisschen mehr zusammen. Weil schlussendlich ist das wahrscheinlich dann doch auch die Mehrheit von der Leute. Oder?
Aber bist du da nicht ein bisschen geblendet durch dein Umfeld? Also meine... Du bist ja doch, oder du lebst in einer Gegend, wo weiss Gott nicht repräsentativ ist für die Mehrheit von der Bevölkerung. Also ich habe das Gefühl, da bist du so ein bisschen netter Schuhe. Ehrlich gesagt.
Ja, weil schlussendlich sind ja die Küstenregionen, haben ja die meisten Leute. Und von dem her ist es ja nicht insignifikant, dass ich in diesen Regionen, die schlussendlich auch eine sehr klare Linie hatten, dass sich die ein bisschen mehr hinterfragen. Meine grosse Hoffnung, und ich bin jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch, ist, dass man dann doch einmal, jetzt auch in Oregon, jetzt haben wir da den Governor Race, wo auf der auf der rechten Seite sehr rechts ist, auf der linken Seite der Kandidat sehr links und doch eine in der Mitte, die independent läuft. Und ich meine, das ist, hat bis jetzt nie gross funktioniert, aber ich habe das Gefühl, es hat schon ein bisschen Momentum. Ob das jetzt in diesen Midterms oder in 4 Jahren ist oder in 8 Jahren, aber ich habe das Gefühl, das Land hoffentlich wird dann doch auch mal vielleicht eine Drittpartei oder etwas, wo so ein bisschen Gegensteuer gibt, rausbringen. Aber ich kann nochmal zurückkommen auf den Punkt von den 80er Jahren. Dort ist dann doch auch wieder unser Vantage Point oder im Sinn von, was du gesehen hast.
Musst vielleicht schnell beschreiben, was mein Punkt war. Wir reden ja über so einen kurzen Text, den ich geschrieben habe, gerichtet an die USA anlässlich vom 4. Juli.
Ja, und ich habe das super gefunden. Ich meine, ich habe nicht eine harte Meinung oder eine hundertprozentige Meinung. Ich habe einfach das Gefühl, dass teilweise das Bild, das uns vermittelt wird, schlussendlich, und das haben wir ja schon ein paar Mal geredet, oder nicht die bösen Medien, die da so Conspiracy Theory, aber einfach halt rein von einem offenen Markt, was verkauft sich, was wollen die Leute lesen, was für ein Bild wird projiziert. Wer hat das Sprachrohr? Und in den 80er Jahren hat es halt weniger Sprachrohr gegeben. Und schlussendlich hat man das, was man gelernt hat, wie gesagt, über Film, über Musik, über die paar grossen Medienkonglomerate, schlussendlich ein sehr kohärentes Bild gewesen. Und ich meine, das ist ja das, was dann auch rausgekommen ist, wo ich würde sagen, positiv rausgekommen ist von Black Lives Matter. Also, wenn du denkst, in den 80er Jahren, das war auch ein Land, wo man, wenn du 3-mal irgendwie Marihuana verkauft hast oder mit Marihuana-Besitz gefunden worden bist, dann hat es da Mass Incarcerations and so on. Und ich habe das Gefühl, dass da ist mir schon ein bisschen mehr in eine positive Richtung gegangen. Und klar, dort sind die Republikaner und Demokraten näher verbunden mit dem Bill Clinton, wo ja auch hatte, ja. 3 Strikes und so on. Und von dem her, ich habe das Gefühl, alles wird heutzutage sehr. Also ein Thema wird sehr gross aufgebaut und dann mehrere Themen zusammengenommen und sagen, es ist so schlimm, weil das Mass-Shooting und dieses und jenes und das alles geht auseinander. Aber es ist so viel komplexer. Oder? Ich meine, die Mass-Shootings sind furchtbar. Ich weiß nicht mal, was genau Statistik ist, aber ich meine, das ist ein sehr spezifisches, demografisches, weisse, junge Männer zwischen 17 und 21, also sehr spezifische Gruppen, die dann da so wie ein gesamtgesellschaftliches Problem. Klar, das ist natürlich ein Symptom.
Ja, so stimmt das gerade nicht. Also der Shooter von Vegas, damals, der über 60 Leute verschossen hat, der ist zwar weiss gewesen, aber der ist alt gewesen. Der ist glaube über 60 gewesen. Aber ich meine, I get your point. Oder? Das ist wahrscheinlich, wie soll ich sagen, also ethnisch betrachtet ist es sicher ein überwiegendes das Problem von ja, also White Caucasians, die oft halt noch einen Hintergrund haben in den Streitkräften, also Veteranen oder whatever. Oder halt eben ganz junge Leute, die eigentlich unbefleckt sind.
Ja, das ist halt auf die Waffenkultur, die glorifiziert ist mit Shooter Games, dieses, jenes.
Ja gut, aber ich meine, das Argument, das verhebt natürlich absolut nicht, es hat noch nie verhebt. Shooter Games werden auf der ganzen Welt gespielt und ein Waffenproblem oder ein Gun Violence Problem in dieser Grössenordnung gibt es schlicht und einfach niemand sonst, außer in den USA. That's a fact, it's undeniable. Und das ist etwas, da kannst du jetzt nach sehr vielen Argumenten ringen, aber du wirst keine plausible Antwort finden, außer dass da etwas in der tiefst in der Selbstwahrnehmung, in der Nationalkultur vorherrscht, natürlich sehr stark dann auch unterfüttert durch die Lobbyarbeit von der NRA, die dazu führt, dass die USA da einfach off the charts ist und statistisch ein Ausreißer ohnegleichen weltweit. Also, ich glaube, da muss man gar nicht diskutieren.
Aber da muss man ja unbedingt diskutieren. Darum sind wir ja da. Weil das Argument zum Beispiel, das du jetzt gerade gemacht hast, was ja nicht falsch ist, aber es wird zum Beispiel von der Waffenlobby ein Argument, wo die Leute sich drum ringen, oder das ist Suizid. 56 oder 65% oder nicht umeinander von allen Todesfällen, die durch Waffen passieren, sind Suizid. Und dann sagt die Anti-Gun-Lobby, sagt, ja, es ist furchtbar, wenn es so viele Waffen, darum gibt es so viel Suizid und das kann man verhindern mit strengeren Waffengesetzen. Und Waffen sind schlussendlich häusliche Gewalt, Suizid ist mit Abstand der grösste Teil von den Todesfällen schlussendlich. Meine, die Mass-Shootings sind medial und auch emotional natürlich viel schlimmer, aber der Großteil ist schlussendlich, was passiert, wenn du eine Waffe daheim hast. Die Chance, dass jemand reinbricht und du den verschiessest, ist viel kleiner, als dass du irgendetwas mit der Waffe im Haus passiert. Und dann sagt natürlich Pro-Gun Lobby, sagt, ja, dann schauen wir Statistiken in Europa und vergleichen prozentual, wie viele Leute sich verschiessen und es ist überhaupt kein Unterschied. Oder? Und da kann jede Seite anfangen, all die Argumentationen, wie du das ja auch oder ich das auch gemacht habe, mit den Shooter Games, kannst du sagen, ja, das gibt es auch sonst, das gibt es auch in Asien und das kann nicht der Grund sein. Ich meine, unter dem Strich ist der Grund, dass es so viele Waffen da hat. Ich meine, Amerika hat 4% von der Weltpopulation und hat, glaube ich, 50% von allen Waffen. Oder? Ich meine, das Land ist einfach
ja, saturiert. Aber look, pro Kopf hat Schweiz, ich glaube, nicht weit hinter den USA, was Waffen pro Kopf angeht. Oder? Und Schweiz hat absolut kein Waffenproblem.
Ja, also kein Waffenproblem, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich bin Medizinstudent, da habe ich auch einige gesehen, als ich auf der Rechtsmedizin war, wo sie den Kopf abgeschossen hat und seine Halswirbelsäule rausgeschaut hat.
Ja gut, aber Jens, ich meine, Selbstmord ist ein Thema für sich. Wenn sich einer umbringen will, dann wird er Mittel und Weg finden, um an eine Waffe heranzukommen. Das halte ich jetzt für nicht in dem Sinn aussagekräftig. Was ich rede, ist ein Waffenproblem insofern, dass Waffen eingesetzt werden für Gewaltverbrechen im grossen Stil, insbesondere für sogenannte Amokläufe, wo mehr als 3 Leute auf einmal ums Leben kommen. Da musst du also sehr weit zurückgehen in der Schweizer Geschichte, um zu einem Fall zu finden. Das letzte, was ich mich erinnere, war damals der ZKB-Angestellte in Zug, oder, wo doch sehr grosses Blutvergießen angerichtet hat. Aber abgesehen von dem kannst du das an einer Hand abzählen, wenn du die letzten 50 Jahre schaust. Das ist für mich undiskutabel.
Das Problem ist klar, ist viel kleiner. Die Schweiz wird immer, das ist noch lustig, in den USA wird das immer zitiert, dass das eigentlich ein grosses Argument von der Waffenlobby ist, dass viel Waffen haben, das heisst nicht, dass das hat nicht mit den Waffen zu tun, sondern mit den Individuen und Mental Health und anderen Issues. Und dass man
ja gut, dann müssen wir sagen, America is fucked up, oder? Und zwar massively, oder? Wenn das quasi auf Mental Health von der Bevölkerung würdest runterbrechen oder dem zurechnen, dann müsstest du ja davon ausgehen, dass das eine höchst pathologische Gesellschaft ist.
Ja, und ich meine, in der Frage, du hast 200 plus Millionen Leute. Ich weiß nicht, wenn das letzte Mal in Oregon jemand amok gelaufen ist. Und wenn man das natürlich muss, ist das auf ganz Europa legen. Und ganz Europa hat ein viel kleineres Waffenproblem. Aber wenn jetzt ganz Europa die gleichen Regeln hätte wie die Schweiz, weiß nicht, ob das Problem dann nicht auch ein bisschen grösser wäre, oder? Ich glaube, die Schweizer schlussendlich, ja, die haben viele Waffen daheim, sie haben auch ein gewisses Waffentraining in dem Militär, schlussendlich durchgehen. Und vielleicht auch gesamtheitlich einfach eine gesündere Gesellschaft. Oder wenn du die gleichen Schweizer Waffenrechte auf Gesamteuropa ausbreiten würdest, glaube ich, und die gleichen Amounts auf Waffen herum wären, dann eventuell hättest du doch ein Problem. Und ich meine, es ist auch die Frage, wie viel ist es ein amerikanisches Problem, rein also kulturelles, soziologisches Problem, oder ist es ein Problem, dass es so viele Waffen herum hat? Das ist eigentlich so ein bisschen die Kerndiskussion. Oder? Und wenn man sagt, es ist ein Problem, dass es einfach so viele Waffen herum hat, die Waffen bringst du nicht einfach wieder raus. Oder? Die sind ja um. Das heißt, müsstest du sie konfiszieren, was absolut nicht, dass das kommt nie durch. Und dann hast du halt nicht mehr so, hast halt nicht so viele Sachen, die du wirklich kannst machen. Schon Background-Checks und so weiter. Aber es ist schon ein Problem, das vielleicht nicht ganz so lösbar ist.
Nein, da gebe ich dir recht. Aber was mich würde interessieren, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, und oder du als Mediziner, die oder das Konzept oder das Phänomen von einer, ja, ich sage mal, nationalen Gesundheit oder einer nationalen Mentalität, also hat das irgendwo Hand und Fuß?
Ja, das hat klar, das hat absolut Hand und Fuß. Also das sehe ich ja. Das gibt es ja objektive Metrics, wo kannst du schauen.
Ich verstehe es oder wie etwas wie Obesity oder also Übergewicht oder was weiß ich, Diabetes oder so weiter. Aber bei Mental Health oder ist das schon einmal ein bisschen etwas anderes? Und die Aussage, oder, dass man sagt, okay, die Schweizer Gesellschaft ist einfach irgendwo mental ein bisschen gefestigter oder stabiler, dass solche Sachen nicht die Regel bildet. Und die USA ist da eben anders, weil aus irgendwelchen Gründen einfach sehr viel, keine Ahnung, irgendwelche Traumata rum sind, nationale Traumata oder what have you, oder halt individuelle Traumata, die ausgelöst werden, aber doch eine gewisse, also so eine grosse statistische Signifikanz haben, dass sie quasi auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eben messbar sind. Das finde ich unglaublich spannende, aber auch unglaublich kontroverse Frage. Und ich frage mich, ob es da irgendwelche wissenschaftliche Studien dazu gibt, wo das irgendwie belegt.
Ja, ich meine, da gibt es indirekte Indikationen, oder sagt das, wenn man jetzt mit Gun Rights oder über Waffen redet, sagt das, jeder Gunshot, der passiert, auch wenn jemand sich einfach nur selber in die Hand schiesst und eine Waffe reinigt, oder das wird ja national auch aufgenommen, da kannst du schauen, wie viel Notfallstationspsych das gibt wegen Waffen oder häusliche Gewalt, das ist auch ein indirektes Ding, oder wie viele Leute zum Notfall kommen mit Überdosis und so weiter. Das sind ja alles indirekte Measures.
Ja, und was sagen die aus über quasi den mentalen Zustand von einer ganzen Nation?
Ja, also ein Großteil, also gut, das ist so ein grosses Thema, aber schlussendlich so im innersten Kern ist, wie viel Druck ist auf einem Individuum, oder? Und wenn du in einem Land lebst wie der Schweiz oder Dänemark oder was auch immer für ein europäisches Land, wo du ja ein gewisser Druck wird dir von dir weggenommen. Oder wenn du dich verletzt und du musst 2 Monate nicht arbeiten, außer du sagst schon selbst angestellt, hast deine eigene Firma, klar gibt es gewisse Berufe, aber grundsätzlich ist das okay. Oder du nimmst 8 Wochen frei. In Amerika für die meisten Jobs hast du einfach 2 Wochen Krankheit pro Jahr und nachher ist es einfach fertig. Also mehr als 2 Wochen hast du nicht.
Ja. Also Eigenverantwortung.
Eigenverantwortung, und das ist natürlich ein riesen Druck auf die Leute, auf die Leute lastet, und je nachdem, wie halt dann die Gesamtwirtschaft oder alles so ein bisschen läuft, je nachdem wird der Druck halt dann doch sehr gross, und Covid ist so sicher nicht, nicht zuträglich gewesen zum mentalen Wohlbefinden, und das ist ja auch in der Schweiz der Fall, also gibt sicher in der Schweiz
gewisse Menschen. Ja, es drückt sich anders aus.
Es drückt sich ein bisschen anders aus. Und ich meine, apropos Covid, ich meine, das, was ich am faszinierendsten finde an dem ganzen Waffendiskussion, und ich habe das ja nie ganz verstanden, wieso das Second Amendment, also für die Leute, die es nicht genau wissen, was das ist, schlussendlich hast du die Verfassung, und dann hat es gewisse Zuträge gegeben, und das Second Amendment ist eine Addition gewesen, wo man in dem Sinn sagt, dass sich der normale Bürger darf bewaffnen und dass das ein Verfassungsrecht ist, dass man Waffen tragen darf. Und ich habe das nie verstanden, ich verstehe es auch jetzt noch nicht 100%, aber zumindest verstehe ich genau ein bisschen mehr, wo das herkommt. Und schlussendlich ist es einfach ein tiefes Missvertrauen in
Bürgerwehr,
schlussendlich, falls jemals der Staat sollte...
Korrekt.
Totalitär wäre, dass du dich
verteidigen
kannst. Und ich meine, die Argumentation funktioniert ja heute. Ich meine, wenn der Staat wirklich, dann haben sie andere Mittel, dann haben sie die Elektrizität. Aber ich meine, es gibt so viele Mittel, also dann nützt er auch noch AK-15 nicht. Aber dann das andere, wo dann.
AR-15. AK-47 oder AR-15?
Ja, ich habe nie Shooter Games gespielt.
Oh, your guns.
Aber das andere, was dann da noch ein bisschen reinkommt, ist halt, es ist nicht einmal...
Frage am Einbürgerungstest, Jens.
Es ist nicht einmal, ist nicht mal nur, ob jetzt der Staat einem jetzt Land wegnehmen oder dieses jenes. Es ist dann, wenn Zivilisation, wenn man sie kennt, halt dann vielleicht doch einmal kollabiert. Sei das ein Cyberangriff oder Natural Catastrophes oder was auch immer es ist. Oder es geht dann das CPA an, man sagt, in einer Katastrophe. Oder es sind schnell mal die Leute, die den Laden ausräumen oder das Haus ausräumen. Es braucht eigentlich nicht viel, bis die Menschen dann einfach so in den Überlebensmodus gehen. Und da wollen die Leute einfach so ein bisschen ihre Sicherheit haben, weil du in der Inner City wohnst und in einem schwarzen Gebiet, wo viel Kriminalität ist. Und die Leute wollen dann einfach, haben dann einfach so ein bisschen den Drang, zum das Gefühl haben, dass man sich selber kann schützen kann. Und das ist viel tiefer in der amerikanischen Seele, als ich das je ganz verstanden habe. Das bringst du nicht raus. Das ist einfach ein bisschen der wilde Westen, der halt doch auch noch rum ist. Oder das ist ein junges Land. Und das ist, wie wenn du vor 600 Jahren in der Schweiz gesagt hättest, jetzt darfst du keine Hellebarde zu Hause haben. Hätten sich wahrscheinlich gewisse Leute auch aufgeregt.
Aber ist das auch etwas, was man sich aneignen kann? Also hast du zum Beispiel eine Waffe im Haus?
Ich habe keine Waffe, auch keinen Plan, um eine Waffe im Haus zu haben.
Wie einfach wäre es für dich, zum eine Waffe zu posten?
Ja, ich glaube, das wäre super easy. Ich gehe schon in Walmart und kaufe eine Waffe. Ich glaube nicht, dass das sehr kompliziert ist.
Aber selbst mit einer Green Card, kannst du das?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe es nicht probiert. Vielleicht mache ich mal ein kleines Video. Ich kann sie ja zurückbringen.
Das wär's. Aber du, lass mal, ich kann noch auf einen interessanten Punkt zurückkommen, wo du erwähnt hast, bevor wir den Exkurs gemacht haben, über die Waffe. Und da möchte ich einhaken, weil den finde ich wirklich extrem spannend. Du hast davon geredet, dass in den 80er Jahren, wo das Bild oder von Amerika viel homogener hat können sein, weil natürlich auch die medialen Kanäle viel mehr monopolisiert gewesen sind, beziehungsweise viel weniger fragmentiert. Man hat einfach die grossen, kulturellen Einflüsse gehabt, von Hollywood, von der Musikindustrie, von der Literatur, und die haben da so irgendwo ein in sich stimmiges Bild abgegeben. Und heute ist das völlig anders, oder? Weil durch die Fragmentierung, insbesondere wo die sozialen Medien mit sich gebracht haben, so eine chaotische, unklare Situation entsteht, wo viel mehr Dissonanz quasi an die Oberfläche bringt. Und das bestätigt ja eigentlich auch das, oder, was man auch immer kritisiert an den sozialen Medien, dass sie eben sozialen Unfrieden stiftet. Und das ist, finde ich, sehr faszinierend. Und ich fände es spannend, wenn da noch ein bisschen mehr könntest ausholen, zum das Phänomen umreißen.
Ja, soziale Medien, also ich bin ja zum Beispiel überhaupt nicht mehr, ich habe kein Instagram, man bin eigentlich überhaupt nicht auf sozialen Medien. Auch ein bisschen aus dem Grund, weil es halt ein bisschen der, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu einer Zeit war es so ein Gruppendruck gewesen, oder so ein bisschen, was man liked, was man sagt, das sagt sehr viel über einem aus. Und wenn man nichts sagt, sagt das auch etwas über einem aus. Und das ist in dem Sinn fast so ein bisschen in einer Situation, wo man eigentlich nicht mehr seine eigene Meinung kann bilden, sondern dann auch der Faktor von Zeit, der dann reinkommt, oder wenn man nicht innerhalb von 24 Stunden auch irgendetwas gesagt hast, dann bist du eigentlich schon einen Stempel am Rücken, dass du nicht einer von den Guten bist oder nicht einer von denen bist. Das ist schon sehr so ein bisschen tribal geworden. Und so zu deinem Punkt, auf der einen Seite ist es sehr fragmentiert, oder? Es hat sehr, sehr viele verschiedene Themen, die besprochen werden, aber weil schlussendlich das politische System binär ist, und entweder ist man Republikaner oder Demokrat, musst dann sozusagen das ganze Basket von den verschiedenen Fragmenten musst eigentlich sozusagen alle unterstützen, weil sonst hat es eine gewisse Dissonanz und dann fangen die Leute sich an wundern, ob du wirklich einer von den Guten bist oder nicht. Und das ist das, was ich vorher darauf zurückgekommen bin, im Sinn, wo ich das Gefühl, so in meinem Alltag zumindest, wieder die Möglichkeit, um ein bisschen nuanciertere Diskussionen führen mit Leuten und ein bisschen weniger das Gefühl, dass man muss einfach so ein bisschen all die gewissen Fragmente, die genau in das politische System passen, muss.
Aber es ist doch faszinierend, oder? Wenn man sich überlegt, dass das Narrativ von einer Gesellschaft früher hat können auf so eine kohärente Art und Weise in die Welt ausgetragen werden. Und dass das heute offensichtlich nicht mehr in dieser Form möglich ist. Weil natürlich die sozialen Medien sich viel weniger kontrollieren lassen, weil sie ein Eigenleben haben, das sich entwickelt und wo eben dazu führt, dass eben die unschönen Seiten oder, von so einer Nationalkultur zum Vorschein kommen. Und das ist natürlich ein Problem, wo jedes Land damit letztlich zu kämpfen hat. Jedes Land, das möchte, ein gewisses Image in die Welt rausprojizieren. Nur im Fall von den USA ist es natürlich besonders pikant insofern, als das natürlich der Ursprung von den sozialen Medien liegt. Dort. Also das ist ein amerikanisches Phänomen. Und das hat jetzt eigentlich wie zu einer Selbstentzauberung geführt von dem Land, wo, wie gesagt, all die unschönen oder quasi das Soft White Underbelly von der Gesellschaft jetzt zum Vorschein bringt. Und man kann sich auch schon die Frage stellen, ob das nicht irgendwo auch tatsächlich beiträgt zum Downfall oder von dem Empire.
Es ist eine super Analyse. Ich glaube, du siehst das Extrem von China, Russland, wo ja völlig alles kontrolliert. Oder damit, ich glaube, das ist ja sicher offensichtlich, dass der Populus und die Leute oder das, was man konsumiert, das, was man hört, wir sind alle beeinflussbar, wir sind alle emotional und bis zu einem gewissen Grad hat es immer eine gewisse Autorität, wenn etwas in einer Zeitung steht oder wenn etwas auf einem Bildschirm raufkommt. Und obwohl man die Person nicht kennt, aber in dem Moment irgendjemand irgendeine Meinung sagt, denkst du, ja, das ist eigentlich schon, das hat jetzt die Person schon recht, oder ohne, dass man irgendwelche tiefen Analysen macht. Und man verlässt sich ja dort halt in der Schweiz oder in anderen Ländern, zum Teil hat man sich auf den Public Service verlassen, dass die das ein bisschen unbiased einem berichtet, was ja auch nicht immer der Fall ist. Aber schlussendlich gibt es wahrscheinlich sehr wenig Menschen, die wirklich independent thinkers, die wirklich sich unabhängige Meinung machen. Und das braucht viel Zeit. Oder? Ich meine, wer hat Zeit, wenn du einen Vollzeitjob hast, Familie, Kinder, wo du rein bist, hast du nicht Zeit, um jetzt auch noch da jeden Tag 2-3 Stunden sich unabhängige Meinung zu schaffen und alle Seiten anschauen und die wirklichen Daten, die hinter irgendwelchen Argumenten liegen, statistisch anzuschauen und zu hinterfragen und dieses, jenes. Ich meine, das ist ja keine Zeit, oder? Und darum sind wir ja abhängig von Medien. Und hast du, ich habe eine super Analyse von dir gefunden. Das ist schlussendlich das grosse Achillesferse von Amerika ist, dass man jetzt so viel Energie braucht innerhalb des Landes zum Streiten und sich irgendwelche Argumente, wie du sagst, wie heißt das, umringen und dieses, jenes und eine gewisse Paralyse ist da schon zu beobachten. Also es nach innen richten und schlussendlich freut das natürlich wahrscheinlich gewisse Länder wie China und Russland, dass das passiert.
Ja, absolut. Das ist keine Frage. Oder die Ausrichtung gegen innen, die bringt natürlich im internationalen Kontext oder im Machtgefüge von der grossen Mächte auf der Welt, bringt anderen natürlich grosse Vorteile. Also darum ist natürlich auch die Einflussnahme, oder gerade über die sozialen Medien, die ganz bewusste Manipulation von der öffentlichen Meinung auch eine unglaublich hohe Priorität. Sowohl für die Russen, offensichtlich schon bei der Wahl von Trump, wie auch für die Chinesen. Und dort wird sich in Zukunft sehr viel abspielen.
Jetzt hat auch der konservative Podcaster oder der Buchautor Douglas Murray hat das irgendwie noch eine spannende Idee gefunden, wenn er das so ein bisschen beschrieben hat, dass man je mehr dass man sich als Gesellschaft anfängt, über zu fragmentieren, Traditionen hinterfragen, die eigene Geschichte wieder aufzuholen und hinterfragen, obwohl das ja teilweise vielleicht eine gute Intention dahinter ist. Es fehlt dann immer ein bisschen eine Vision, was man dann eigentlich ist und was man dann eigentlich in die Welt austragen als Nation oder als Gesellschaft. Und so im Sinn von, je mehr das man alles dekonstruiert und auseinandernimmt, so hat es das Beispiel gebracht, es ist einfach, zum ein Radio auseinanderbauen, ist nicht so schwierig. Oder? Dann kannst du auseinandernehmen und kannst schauen, welches Kabel wo, und nimmst das Kabel auseinander und die Schrauben, und das ist alles spannend. Und je mehr, und das ist ein bisschen das, was momentan auf der gesellschaftlichen Ebene passiert. Aber schlussendlich willst du dann doch auch wieder ein Radio haben und den wieder zusammensetzen, ist dann einiges schwieriger, als einfach der Radio sein zu lassen. Ja. Provokative Metapher gefunden.
Ja, aber das ist, also ich finde es absolut treffend, oder? Weil das ist ja auch, sagen wir mal, in der ganzen Wokeness-Debatte, ist auch dort das so ein bisschen, oder der Grundtenor, oder? Man hinterfragt sich bis zum Hintersten und Letzten, man analysiert sich bis zum Hintersten und Letzten, man beschäftigt sich eigentlich primär mit sich selber. Und die Frage ist ja, was entsteht denn am Guten aus dem aus? Ich meine, wo ist der gesellschaftliche Fortschritt? Und ich glaube, dort hat die ganze Bewegung schon noch den Beweis zu bringen, dass das gesamtgesellschaftlichen Nutzen hat. Wie du sagst, dekonstruieren ist das eine, aber etwas Neues aufbauen, etwas Produktives aufbauen, ist etwas völlig anderes.
Das ist eigentlich ein guter Übergang. Jetzt kann ich da ein bisschen mehr Home Improv machen.
Ja, ich sehe schon, du bist schon ganz so hibbelig. Du hast da schon dein Werkzeuggürtel umgeschnallt, der Besen steht auch schon vor der Tür. Es hat die ernste Kabel, die aus der Wand raushängen und müssen abgedeckt werden. Also, du hast noch einiges vor heute. Ich hingegen genau. Nicht. Ich bin ready für die Nachtruhe und höre dich dann vielleicht in meinen Träumen höre ich dich hämmern.
Also gut.
Ich glaube, Themen werden uns nicht ausgehen. Es ist leider so, dass eh noch zu viel passiert, wo irgendwo diskussionswürdig ist und auch durchaus bedenklich. Also von dem her für Stoff ist gesorgt. Und in der Zwischenzeit, ja, kann es glaube nicht schaden, wenn du dich so einer prosaischen Arbeit widmest und mit deinen Werkzeugen ein bisschen Lärm machst und dir ein schönes Heim schaffst für den Fall, dass halt dann gleich irgendwann mal der Ausnahmezustand ausbricht. Wie nennt sich die Gruppe von Leuten, wo sich da die Bunker bauen, die Survivalists?
Die, was ich um den Great Collapse oder so etwas.
Ja, genau, die. Du vielleicht wirst auch noch so sein.
Das ist ein einfaches Rabbit Hole, zum sich ein bisschen. Wenn du das eine Argument machst, bist du schnell beim anderen und am Schluss. Habe ich noch einen Waffenschrank, aber ich glaube es nicht.
Who knows?
Ich glaube es nicht. Also Simon, fuß gut.
Jens, alles Gute, bis bald.
Tschüss, ciao.
Ciao.
Das wäre es für heute mit Fernbeziehung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, dann bitte liket und abonniert unseren Podcast. Sei es auf Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Themenvorschläge. Ihr könnt uns auch direkt eine Voice-Message hinterlassen über den Link in der Episodenbeschreibung. Bye bye und bis zum nächsten Mal.